NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 5. Juni 1979. Der Todestag des Komikers Heinz Erhardt.
Ich wollte durch mein Erscheinen gar nicht erst hier kommen, weil ich so scheu von Hause aus bin, nicht? Aber der Chef des Hauses meinte auch, Mensch, Heinz, komm, wirf alles von dir, was dich host. Was dich hemmt. Hemmt, hat er gesagt. Hemmt. Nein, ich wusste, irgend so ein Kleidungsstück war es, nicht? Also, und jetzt stehe ich hier Cognac, ne? Rum, jetzt stehe ich hier rum.
Was war er doch für ein Schelm. In den 50er und 60er Jahren avancierte Heinz Erhardt zum Lieblingskomiker der Deutschen. Wenn der wohlgenährte Anzugträger mit der Hornbrille treuherzig ins Publikum blickte und ganz ernsthaft seine Blödelgedichte vortrug, dann tobten die Leute im Saal.
Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen. Nee, das war nicht so gut. Das lassen wir morgen weg. Nee, also gilt nicht, das gilt nicht.
Das Spiel mit der eigenen Unsicherheit war allerdings nicht nur Rolle. Heinz Erhardt litt sein Leben lang unter entsetzlichem Lampenfieber. Ohne seine Dodos, die doppelten Dornkarts, konnte er nicht auftreten. Und immer wurde er von der Sorge getrieben, dass er nicht mehr ankommen könnte. Dabei liebten die Zuschauer seinen aberwitzigen Humor.
Ich danke Ihnen für dieses Geräusch. Ich muss zu meiner Freude feststellen, dass Sie den feuchten Worten, die durch die Riele Schmatze, schmale Ritze heißt das, so Himmel, Gesäß und Negern. Also das ist alles. Schmale Ritze meines Mundes, klingend entfleußen, mit Freude lauschen. Ja, die Worte fallen mir leicht aus dem Gehege meiner Zähne.
Nein, leicht hat er es sich nie gemacht. Erhardts akrobatische Wortverdrehungen und Sprachspielereien, seine Nonsensverse oder Klassikerparodien wirken so spontan und schwerelos, dass schnell übersehen wird, mit welcher Akribie der Perfektionist an den Texten feilte.
Das ist das hüpfende Komma. Der springende Punkt. Nicht? Also.
Er hat es gehasst, als Witzeerzähler abgetan zu werden. Heinz Erhardt hatte Ambitionen, auch wenn es mit seinem Selbstwertgefühl nicht weit her war.
Oh, wär ich der Kästner Erich. Auch wäre ich gern Christian Morgenstern. Und hätte ich nur einen Satz vom Ringelnatz, doch nichts davon. Zu aller Not habe ich auch nichts von Eugen Roth. Drum bleibe ich, wenn es mir auch schwer ward, nur der Heinz Erhardt.
Er steht durchaus in dieser Tradition. Doch wahrscheinlich würde es ihn selbst am meisten wundern, dass er noch heute, 35 Jahre nach seinem Tod, höchst präsent ist. Klassiker wie Die Made finden in jeder Generation neue Fans.
Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise.
Heinz Erhardt gehört zur Minderheit der Baltendeutschen und wird am 20. Februar 1909 im lettischen Riga geboren. Seine Kindheit ist schwierig. Die Eltern trennen sich bereits kurz nach seiner Geburt. Während der Vater als Kapellmeister durch Deutschland tourt, zieht die Mutter nach St. Petersburg. Heinz bleibt zunächst bei den Großeltern in Riga. Der Großvater betreibt dort einen Musikalienhandel und eine Konzertagentur, die der Enkel einmal übernehmen soll. Der hat allerdings schon früh andere Pläne.
Ich hatte schon ab 4 Jahren schon Klavierunterricht und das war das einzige Gebiet eigentlich, auf dem ich recht fleißig war und ich habe sehr viel geübt und wollte Pianist werden.
Heinz ist 6, als ihn die Mutter nach St. Petersburg holt. Nach einem kurzen Intermezzo darf das heimwehkranke Kind zurück zu den Großeltern. 4 Jahre später will ihn dann der Vater bei sich in Deutschland haben und schleppt ihn zunächst nach Hannover.
Durch den Beruf meines Vaters musste ich natürlich jedes Jahr in eine andere Schule. Er war immer in einem anderen Theater und ich musste immer mit.
Der Junge wird es schließlich auf 15 Schulwechsel in 9 Jahren bringen. Kein Wunder also, dass er im Unterricht versagt und nur schwer Anschluss findet.
Ich war eigentlich immer ein Einzelgänger. Ich spann oder spinnte. Ich spann immer so ein bisschen. Ich war immer in höheren Sphären, schwebte ich. Ich hatte auch keine Schulfreunde, so in dem Sinne.
Mit 17 bricht er die Schule ab und geht nach Leipzig, wo er heimlich am Konservatorium Komposition und Klavier studiert.
Ich war ja als Volontär in einem Musikgeschäft in Leipzig tätig. Mein Großvater hatte mich dorthin geschickt und schickte mir jeden Monat einen Wechsel. Und diesen Wechsel benutzte ich dazu, eben um auch die Studien am Konservatorium bezahlen zu können.
Heinz Ehert komponiert eine ganze Reihe von klassischen Klavierstücken, wie den Tanz der Nippfiguren oder den Walzer eines Wahnsinnigen, über die er sich später allerdings nur lustig machen wird. Nebenbei versucht er sich bereits als Komiker.
In Leipzig war ich zum Beispiel Mitglied eines Gesangvereins und veranstaltete dort sehr viele bunte Abende. Das fing ich schon an, so auch die Leute zu erheitern.
Nach 2 Jahren stellt der Großvater die Zahlungen ein. Der 19-Jährige muss zurück nach Riga und im Musikhaus arbeiten. 10 Jahre lang verkauft er lustlos Noten und Klaviere, obwohl er nicht aufhört, von einer Karriere als Pianist oder Dichter zu träumen. In seiner Freizeit tingelt er mit einem humoristischen Allerlei durch die Vereinsheime und schreibt erste Schlager.
Mein Mädchen ist doch nicht so irgendein Mädchen und ich glaube bestimmt, dass kein Mädchen so schön wie sie ist. Kein Herzchen klopft lautstark wie mein Herzchen, wenn am Abend ganz allein Herzchen bei mir mal ist.
Sein Mädchen trifft der 25-Jährige vor dem Fahrstuhl eines Wohnhauses in Riga. Gilda Zanetti, als Tochter des italienischen Konsuls in St. Petersburg aufgewachsen, lebt in diesem Haus bei ihrer verwitweten Mutter. Die Fahrt in den 4. Stock reicht, um Heinz Ehert zu entflammen.
Ich war eigentlich ein sehr, sehr, sehr zurückhaltender und schüchterner junger Mann.
Doch jetzt setzt er alles daran, die Schöne wiederzutreffen. Schon ein Jahr später heiratet er sie. Gilda ist die Liebe seines Lebens und wird ihm unerschütterlich 45 Jahre lang zur Seite stehen. Sie drängt ihn auch, an seinen Künstlerträumen festzuhalten.
Kennen Sie denn schon das Fräulein Mabel?
Heinz Ehert ist 29, als er in Breslau für einen erkrankten Kollegen einspringen soll. Der erste Abend wird zum Desaster. Das Publikum buht den Lückenbüßer gnadenlos aus. Am zweiten verschläft er und will gar nicht mehr auftreten. Als man ihn dennoch auf die Bühne schubst und er mit verstörtem, todtraurigem Gesicht sein Programm abspult, brüllen die Zuschauer vor Lachen. Der Komiker hat seine Rolle gefunden, den hilflosen, leicht trotteligen Schelm. Mit Fräulein Mabel gelingt ihm außerdem ein erster Hit im Radio.
Kennen Sie denn schon das Fräulein Mabel? Sie bewohnt gleich nebenan eine Mabel. Kleine Wohnung unterm Gable. Meine süße kleine Freundin, Fräulein Mabel.
Nach dem Breslauer Erfolg engagiert ihn Willi Schäffers ans Berliner Kabarett der Komiker, das 1938 noch existieren darf, weil es sich jede Kritik am 1000-jährigen Reich verkneift. Auch ein Komiker wie Heinz Ehert passt ins nationalsozialistische Ablenkungskonzept. Schließlich ist sein Humor völlig unpolitisch und so wird er auch meistens bleiben.
Ich wälze nicht schwere Probleme, ich spreche nicht über die Zeit. Ich weiß nicht, wohin ich dann käme, ich weiß nur, ich käme nicht weit.
Kaum hat Ehert so etwas wie den Durchbruch geschafft, wird er eingezogen. Der Nichtschwimmer landet bei der Marine, wo man ihn als Stimmungskanone in der Truppenbetreuung einsetzt. In der Nachkriegszeit versucht der 37-Jährige sein Glück beim NWDR in Hamburg. Hier entwickelt er den typischen Ehrhardt-Stil.
Sie hören etwas Klassisches, also etwas Altes, und zwar Johann Wolfgang von Frankfurt, auch Goethe genannt, schrieb ja außer dem dem Hamlet, außerdem noch diese berühmte Ballade vom König Erl. Nicht? Und ich habe diesen Monarchen bearbeitet, so lange, bis er sich hinten reimte. Der König Erl. Wer reitet zu spät durch Wind und Nacht? Es ist der Vater, es ist gleich 7. Acht.
Sein Witz ist zeitlos und die Technik sehr effektvoll. Ehert arbeitet mit dem unfreiwillig Komischen, lässt den absurdesten Blödsinn gelegentlich aber auch in Tiefsinn umschlagen.
Mal trumpft man auf, mal hält man stille, mal muss man kalt sein wie ein Lurch. Des Menschen Leben gleicht der Brille, man macht viel durch.
Plötzlich ist er überall, in den Radioprogrammen, als Schauspieler auf den Tourneebühnen des Landes oder als Alleinunterhalter in bunten Abenden, die vom Publikum bejubelt werden.
Wie sagt schon Heinrich der Verschleimte? Er sagt, alles im Leben geht natürlich zu, bloß meine Hose geht natürlich nicht zu. Ja, dabei war ich früher der schlanksten einer, ne? Ja. Aber erst so im Laufe der Jahre, ich trage mein Haar immer offen.
Längst gilt der neckische Dicke als Symbolfigur des Wirtschaftswunders. Dennoch bleibt das Geld knapp. Inzwischen haben Gilda und er 4 Kinder, die versorgt werden müssen. Die Familie zieht in ein bescheidenes Häuschen im Hamburger Vorort Wellingsbüttel, das Erhard später kaufen wird. Es dauert allerdings Jahre, bis er nicht mehr jeden Pfennig dreimal umdrehen muss.
Im zarten Alter von 42 Jahren entdeckte mich der deutsche Film, der seitdem langsam dahinsiecht.
Komödien wie Der müde Theodor, Witwer mit 5 Töchtern oder natürlich Die Autofahrer machen ihn Ende der 50er Jahre zum Kinostar. Er weiß selbst nur zu gut, wie mittelmäßig diese Filme sind. Dass sie heute Kultstatus haben, liegt ausschließlich an seiner Komik. Selten hat er das Glück, eine ebenbürtige Partnerin wie Trude Herr zu finden.
So, Herr Dobermann, jetzt hören Sie mal ganz genau zu, was ich Ihnen sage. Zuerst schalten wir mal den Motor ein.
Ja, Motor. So. Ja.
Und nun treten Sie das linke Pedal durch.
Das linke?
Ja.
Ja, so.
Und fassen hier den Griff.
Fass ich Griff, ja.
Nicht mein Knie. Daneben.
Ach ja, ja. Ich fasse daneben.
Ja. Und nun lassen Sie das linke Pedal langsam los.
Langsam.
Und geben mit dem rechten langsam ja.
Mit dem rechten?
Ganz langsam.
Ganz langsam.
Na? Das war doch schon ganz schön, nicht? Welchen Wagen nehmen wir jetzt?
Während Erhard im Film immer wieder den liebenswürdig trotteligen Superpapi spielt, bekommen die eigenen Kinder ihre Eltern kaum zu Gesicht. Tochter Grit Berthold.
Die waren ja permanent auf Tournee. Die waren ja immer so tageweise zu Hause eigentlich. Und kaum hatten wir uns wieder an die Eltern gewöhnt, schon waren sie wieder weg.
Die 4 werden von der Großmutter betreut, während Gilda ihren Heinz zu fast allen Dreharbeiten und Gastspielen begleitet. Erst nach langem Zögern entschließt sich Erhard, auch im Fernsehen aufzutreten. Doch viel lieber sind ihm, trotz des Lampenfiebers, die Abende auf der Bühne. Er ist ein Meister im Spiel mit dem Publikum.
Sie sah aus wie eine Hundehütte. In jeder Ecke ein Knochen. Sie sind aber sehr albern heute hier. Besonders die Seite. No, also ruhig. Sizilium.
Doch je mehr man ihn feiert, desto größer werden Erhards Selbstzweifel. Immer fürchtet er, vergessen zu werden. In seinen Erinnerungsalben sammelt er penibel jede winzige Pressekritik, als könne er sich nur so von seinem Erfolg überzeugen. 19 dicke Wälzer wird er hinterlassen, die dieses rastlose, besessene Leben dokumentieren. Eine absurde Angst treibt ihn auf die Bühne, selbst wenn er hohes Fieber hat.
Er stand ja permanent unter Stress. Er hat also auf seine Gesundheit nicht geachtet und er hat einfach zu viel gearbeitet. Es gab keinen Urlaub, er wollte immer nur auf die Bühne. Und naja, irgendwann rächt sich das natürlich.
Im Dezember 1971 erleidet Heinz Erhard einen Schlaganfall, der sein Sprachzentrum zerstört. Der brillante Schnellsprecher und Sprachakrobat bekommt kein Wort mehr heraus. Dabei versteht er alles. Fast 8 Jahre lang wird Erhard so leben müssen. Stumm, völlig zurückgezogen von der Welt, von schweren Depressionen gequält. Er stirbt in der Nacht auf den 5. Juni 1979, knapp 4 Monate nach seinem 70. Geburtstag.
Ein Gedichtchen, ein ganz kleins, sage ich noch, bevor ich gehe. Viel Vergnügen wünscht euch Heinz Erhardt.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Heinz Erhardt, der am 5. Juni 1979 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.